Ich glaube, für die Jünger war das wirklich so ein bisschen so, wie das eben für die Kinder war. Das war eine ganz schön wackelige Angelegenheit, was sie da erlebt haben. Liebe Gemeinde, glauben. Gewiss glauben. Glauben heißt ja Vertrauen. Und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. In diesem Glauben haben unsere Vorfahren gelebt und dafür bei Gott Anerkennung gefunden. So lesen wir das im Hebräerbrief im Kapitel 11. Ich glaube, für uns bekannter ist eigentlich der Text in der Lutherübersetzung. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glauben, das heißt schon, eine feste Zuversicht zu haben, auf das zu haben, was man hofft. Eine Gewissheit darauf zu haben und nicht daran zu zweifeln. Es ist die Gewissheit, dass das, was künftig und noch unsichtbar ist, tatsächlich auch so eintreffen wird. Es ist das unerschütterliche Vertrauen darauf, dass Gott, dass Jesus Christus alle seine Zusagen und Verheißungen einlösen wird. Und das wiederum gibt uns den Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Das macht was mit uns. Der Glaubende nimmt Gott beim Wort und baut sein Leben und sein Handeln ganz fest darauf. Hast du solchen Glauben? Und wenn nicht, möchtest du gerne solch einen Glauben? Wisst ihr, liebe Geschwister, Glauben ist nichts, was man einfach so machen kann. Das funktioniert nicht. Das ist immer schön sagen, ich vertraue dem Herrn in jeder Situation. Das lässt sich so kernig theoretisch sagen. Aber wenn du auf so einem Boot stehst, was so wackelt und wo es da plötzlich wirklich hin und her geht, dann ist das schon eine ganz andere Nummer zu sagen, und ich glaube und ich halte daran fest. Aber eins kann ich machen. Eins obliegt mir, nämlich die Entscheidung. Eine Entscheidung, dass ich aber so glauben will. Selbst wenn mir das schwerfällt, selbst wenn ich das vielleicht noch gar nicht kann. Aber ich kann die Entscheidung für mich treffen, ich will glauben. Das geht. Ich will vertrauen. Ich will lernen, auch mehr zu vertrauen. Indem ich immer wieder Glaubensschritte wage, so wie Petrus einen Schritt aus dem Boot gemacht hat. Ich glaube, wir leiden manchmal darunter, dass wir zu wenig Glaubensschritte wagen, dass wir dazu zu zurückhaltend geworden sind, dass wir sagen, naja, ich kann mir das vorstellen, so und so geht das, ja, da gehe ich mit. Aber wenn ich irgendwo so den Eindruck habe, das kann ich mir schon nicht mehr so genau vorstellen, dann den Schritt zu wagen, ich glaube, das tun wir oft nicht. Ich glaube, wir hängen sehr, sehr stark an unsere Vorstellungskraft und an unseren Sicherheiten. Aber trotzdem gilt, Gott gibt Gnade, letztlich so glauben zu können, wie es der Hebräer sagt. Glaube entsteht und wächst in uns durch unsere Entscheidungen. Und durch die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Das muss zusammenkommen. Wie gesagt, aus dir selber kannst du es nicht. Aber wenn du mit Jesus gehst und Schritte gehst, dann öffnest du dem Heiligen Geist den Raum, dir diese Gewissheit zu schenken. Die musst du nicht produzieren. Die kommt von Gott. Und der Heilige Geist, der uns immer mehr die Liebe und Größe von Gott und seines Sohnes Jesus Christus erkennen lässt. Das lesen wir auch in Gottes Wort, dass der Heilige Geist diese Aufgabe in uns übernimmt. Und je mehr der Heilige Geist Raum in mir in mir hat und Gelegenheit hat, Christus in mir groß zu machen, in dem Maß wächst auch mein Mut, ihm mehr zu vertrauen, schlicht zu glauben, ohne zu zweifeln. Und das gefällt Gott ausgesprochen gut. An unserem Gemeindejubiläum haben wir uns einen Text aus dem Matthäusevangelium angeschaut, der uns sehr deutlich macht, was Gewissheit im Glauben bewirkt und wohin uns aber auch Zweifel bringen und wie sich Zweifel dennoch überwinden lassen. Ich möchte uns nochmal in die Geschichte hineinnehmen, die ich auch schon den Kindern gerade erzählt habe. Alle guten Dinge sind drei. Einmal haben wir hier im Gottesdienst schon über diesen Text nachgedacht, einmal im Lobpreisgottesdienst und heute möchte ich abschließend auch nochmal über diesen Text reden. Manchmal muss man Sachen gut durchkauen, damit die hier oben wirklich etwas verändern. Und ich lese uns das nochmal. Steht im Matthäusevangelium Kapitel 14, ab Vers 24 lese ich. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem Wasser gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen, auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Die Story kennen wir in- und auswendig. Ich glaube, kein Christ, der den nicht schon zigmal gelesen hat, der schon zigmal in Lebenssituationen daran denken musste und das gibt auch irgendwie Trost und Hoffnung. Die Jünger in Seenot, so etwas wie die Kinder hier hatten, die hatten nur noch keine wirkliche Not, aber wenn da rundum nichts mehr ist und das so ist, dann ist das eine andere Nummer. Es war wirklich das, was ihnen Halt gab, drohte wegzubrechen, war in Frage gestellt. Und obwohl einige von ihnen gestandene Fischer sind, befinden sie sich wohl offensichtlich in einer Situation, die sie in helle Panik brachte. Und Jesus war nicht da. Merkwürdig. In dieser Geschichte vermisse ich was. Wir lesen nichts davon, dass die Jünger auf die Idee kamen, nach Jesus zu rufen. Das wäre doch eigentlich logisch gewesen. Herr, hilf uns! Wir lesen nur, dass sie da in blanker Panik waren. Vorher haben die mit Jesus Wunder erlebt, Heilungen erlebt, ganz verrückte Sachen erlebt. Sie haben seine Kraft erlebt. Und trotzdem, sie sitzen da auf ihrem Boot, krammen sich wahrscheinlich irgendwie aneinander fest. Aber mehr ist nicht. Für mich ist das ein klarer Hinweis darauf, dass sie trotz mancher schon erlebten Wunder Jesus nicht wirklich kannten. Dass sie Jesus noch nicht richtig kannten. Ja, sie folgten ihm schon nach, sie waren begeistert von ihm. Aber sie mussten ihn irgendwie auch noch mehr kennenlernen, besser kennenlernen. Und sie mussten noch lernen, ihm zu glauben. Sie mussten lernen, wie Hebräer 11, 1, was ich eben vorgelesen habe, so zu glauben. Sie mussten lernen, ihm vorbehaltlos zu vertrauen. So oft kommen wir in Situationen, in denen uns die Stürme des Lebens um die Ohren wehen. Und wir vergessen ganz oft dabei, Jesus um Hilfe zu bitten. Das erlebe ich ganz oft. Ja, was mache ich jetzt? Wie geht das? Was kommt? Alle möglichen Hilfskonzepte, die wir so menschlich so auf der Pfanne haben, die versuchen wir anzuwenden. Aber wirklich zu Jesus zu kommen, das vergessen wir oft. So viele Situationen, die uns Furcht einflößen, wir rufen Jesus nicht um Hilfe an. Das ist ein Anzeichen für Kleinglaube. Das heißt, du musst noch lernen zu glauben. Und ich glaube, das hängt nicht davon ab, wie viele Jahre wir schon glauben, sondern es hängt ab davon, wie viele Schritte wir im Glauben schon gegangen sind, wie viele Schritte wir aus dem Boot schon gemacht haben. Ich möchte dich ermutigen, in deinen Lebensstürmen, jetzt und hier, zu Jesus zu rufen, ihn um Hilfe anzurufen. Vergiss das nicht. Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sagt der Psalmist. Und Paulus sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Glaube, liebe Geschwister, ist nicht das Fürwahrhalten irgendwelcher theologischen Aussagen, sondern Glaube ist, sich in die Verheißungen Jesu im wahrsten Sinne des Wortes mit seiner ganzen hineinfallen zu lassen. Sich Christus mit seinem ganzen Leben anzuvertrauen. Mit der Situation, in der du gerade stehst, mit deinen Fragen, mit deinen ungelösten Problemen, mit deinen Schritten, die vielleicht vor dir sind, mit deinen Herausforderungen, ja, mit den Dingen, wo du dir nicht vorstellen kannst, wie das anders werden sollte. Übrigens auch für alle Ehepaare ein ganz wichtiger Tipp. Denk nie, dass sich das niemals ändern kann. Durch Gottes Kraft kann sich ganze Menge ändern. Auch in den Stürmen des Lebens sich ihm anzuvertrauen und nicht dem schwankenden Boot, sondern der Hand Jesu. Glaube ist zudem, sich im Sturm nicht nur an vertrauten, aber schwankenden Brettern festzuhalten, an dem Menschlichen, an dem Gewohnten, an dem Vertrauten, an dem schon immer Dagewesenen, sondern wirklich sich aufzumachen und zu Jesus zu schreien. Zu ihm zu gehen und wenn es sein muss, übers Wasser und von ihm die Hilfe zu erwarten. Ich finde das so spannend, als wir so die letzten Begebenheiten mit dem auferstandenen Jesus sehen, wie dann die Jünger reagieren, als er am Ufer steht. Da ist einer, der reißt sich sofort die Klamotten runter und will los. So sollte es eigentlich sein, dass wir so auf Jesus gehen. Ich glaube, das ist Glaube, das ist gereifter Glaube. Dass uns nichts mehr zurückhält, wirklich zu ihm zu gehen. Und nicht immer das Abwägen und Überlegen, sondern zu sagen, das ist die Situation, nichts wie hin zu Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, im ruhigen Wasser dem Heiligen Geist Raum zu geben. Dann, wenn die Probleme nicht gerade über mir zusammenschwappen, dann darin zu leben, Christus anzubeten. Dann darin zu leben, dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er vielleicht mal auch manche Dinge in mir in Frage stellen darf und vielleicht mich darauf hinweisen kann, du, wenn das hart auf hart kommt, wirst du das nicht belasten können. Manchmal sind in unserem Leben Dinge, die sind vielleicht nicht akut, aber wir wissen vielleicht um manche charakterliche Schwäche und wir lassen es einfach so schön laufen. Das wird ein Problem dann, wenn du es belasten willst. Dann knickt das weg. Deshalb ist es gut, in den ruhigen Zeiten wirklich dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er dich führen und leiten kann, dass er dich erneuern kann, dass er dich lehren kann, zu glauben. Denn der Heilige Geist wird uns immer wieder darauf hinweisen, dass wir zu Jesus kommen können. Und das darf uns für uns, und das muss sogar für uns, zur Gewissheit werden. Sich direkt, ohne Umwege, ohne groß darüber nachzudenken, an Jesus Christus zu wenden. Das nenne ich Gewissheit des Glaubens. Das ist für mich gelebte Heilsgewissheit. Einfach die vom Heiligen Geist gewirkte Gewissheit, dass ich ein gewolltes, mit allen Rechten und mit aller Kraft ausgestattetes Kind Gottes bin und mich als solches jederzeit und voll und ganz an Gott, an Jesus wenden darf, ohne Einschränkung. Das bin ich in dem Moment, wo ich Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland eingeladen habe in mein Leben. Eine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Und ich weiß von ganz vielen, die diese Entscheidung getroffen haben. Aber es geht weiter. Da bleiben wir nicht stehen. Der Heilige Geist selbst gibt dann unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir genau in dieser Position leben. Und im Römerbrief am Ende dieses Kapitels lese ich, denn ich bin gewiss, das ist nicht erschütterbar. Das bedeutet, ich bin gewiss. Es ist nicht erschütterbar, dass es nichts gibt, was mich aus der Liebe Gottes herausreißen kann. Und wenn das noch hier so wackelt und ich da oben stehe, ich weiß aber, es wird mich nicht aus der Gegenwart, aus der Kraft Jesu Gottes herausreißen können. Kein Sturm und kein Getöse. Jesus will seinen Jüngern Glauben und Gewissheit lehren. Deshalb lässt er sie nicht alleine im Sturm, obwohl sie nicht rufen, sondern er kommt zu ihnen, auf dem Wasser, mitten im Sturm, sogar dann, wenn sie ihn nicht gerufen haben. Ist das nicht tröstlich? Und die Jünger sind erleichtert. Nein, sind sie nicht. Die bekommen sogar noch mehr Panik. Warum haben die trotzdem noch so Zweifel? Sie schreien ein Gespenst, eine Entscheidung, eine Einbildung, irgendwas, alles Mögliche. Nur nicht Jesus, der da kommt. Den lebendigen Sohn Gottes nahmen die Jünger in ihrer Situation nicht wahr. Sie konnten nicht glauben und verstehen, dass Jesus sich in göttlicher Kraft ihnen zuwandte. Sich auf übernatürlicher Weise und auf einem übernatürlichen Weg, ja, auf dem Wasser gehen ist nicht wirklich so ganz alltäglich, zu ihnen kam. Er kam zu seinen Freunden und Jüngern, die da offensichtlich in großer Not waren, aber nicht als einfacher Mann, sondern als Sohn Gottes. Was wir hier lesen, es kann nur der Sohn Gottes. In der Autorität und der Kraft Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der die Gewalt über Himmel und Erde hat und dem die Gewalten gehorchen müssen, so kommt er zu den Jüngern. Und so kommt er auch in dein Leben. Der kommt so auch in deine Lebenssituation, die vielleicht im Moment so hoffnungslos scheint. Die Jünger hatten Jesu göttliche Kraft und Macht in verschiedenen Situationen schon erlebt, aber noch nicht das Entscheidende daraus gelernt. Die Jünger rechnen nicht mit dem göttlichen Jesus. Sie rechnen nicht mit dem Jesus, dem alle Gewalt gegeben ist. Sie rechnen nicht mit dem wirklichen Jesus. Für die Jünger war Hilfe nur im Rahmen von menschlich denkbaren Maßnahmen vorstellbar. Dass Jesus sich vielleicht ein zweites Boot organisiert, mit ein paar anderen Fischern ihnen entgegenrudert und sie aus dem See fischt. Eigentlich völliger Blödsinn, dieser Gedanke. Jesus in einer ähnlichen Nuckelpinne hätte die gleichen Probleme wie die Jünger. Der Weg am Wasser ist der bessere und der sicherere. Deshalb kommt Jesus auf dem Wasser. Er zeigt den Jüngern, ich habe die nötigen Möglichkeiten, euch zu retten. Ich bin größer als die momentane von euch so bedrohlich wirkende Situation. Ich bin Gottes Sohn und ich habe nicht nur natürliche Möglichkeiten, sondern ich darf und kann auch mit den himmlischen Ressourcen eingreifen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jetzt hast du irgendeine Frage, ein Problem, irgendeine Sorge, eine Not. Der Sturm des Lebens fegt über dich drüber und es wackelt ordentlich. Stell dir jetzt nochmal vor, Jesus Christus sagt zu dir, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel wie auf Erden. Sprech das aus über deiner Situation. Da ist Hoffnung. Gott hat die Kraft. Er sagt selber, er sagt in Jesu Namen zu dir, ich habe diese Möglichkeiten, dir darin zu begegnen. Glaubst du das? Das ist der Kern des Glaubens. Ist das deine Gewissheit? Womit rechnest du denn, wenn du Jesus anrufst? Glaubst du ernsthaft, dass Jesus Christus, der lebendige Sohn Gottes, nur in dem dir menschlich vorstellbaren Rahmen handelt? Erwartest du nicht mehr? Ich glaube, hierin finden wir die größte Glaubensarmut unserer Zeit. Die Jünger hatten diese Glaubensarmut in ihrer Notsituation schon gehabt. Aber heute ist das noch viel, viel ausgeprägter. In einer Zeit, in der aus menschlicher Kraft so viel schon möglich ist, fällt es uns meistens sehr schwer, daran zu glauben, dass Jesus dennoch größer ist. Theoretisch ja. Bekennen tun wir das ganz schnell. Aber es wirklich zu glauben und sich daran festzuhalten, dass Jesus dennoch weitaus mehr Ressourcen und Möglichkeiten hat, als Menschen es je haben werden. Aber wir erwarten das in der Regel nicht. Und das nennt die Bibel Zweifel. Die meisten von uns, die zweifeln nicht an der Existenz Jesu als Gottes Sohn, aber sehr viele zweifeln an der Kraft und der Vollmacht Jesu. Wie oft schränken wir Wunder ein und übernatürliches Wirken Gottes ein, reden es klein, machen ein Wenn und ein Aber dran, wenden uns in der Not nicht an ihn und versuchen uns immer wieder selbst irgendwie aus diesem Morast herauszuziehen. Menschlich hören wir, da kann man nichts machen. Und wir geben auf. Im Jakobusbrief gibt es einige interessante Verse dazu. Erbitte aber im Glauben. Und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge. Das ist der, der da beschrieben wird in dem Boot. Die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch, und das klingt sehr hart, denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Das ist ganz schön heftig, was da steht. Ein Zweifler bleibt letztlich immer in stürmischer See und hält sich höchstens an einer genauso schwankenden Planke des Bootes fest, tritt höchstens mit einem Fuß aufs Wasser. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich weiß, viele denken, okay, ich mache den Schritt aus dem Boot. Ich bin aus dem Boot. Nee, bin ich nicht. Wir machen meistens nur einen Schritt. Du bist handlungsunfähig. Das wirklich Wichtige war, das hat uns Tabea am letzten Freitag ganz deutlich gezeigt, dass wir beide Füße rauslegen, dass wir das Boot hinter uns lassen, dass wir gehen auf dem Wasser mit beiden Füßen. Nicht so ein bisschen Jesus, ein bisschen eigenes, sondern ganz Jesus. Die Gewissheit des Glaubens, die spricht und die handelt, wie Petrus hier gehandelt hat. Dann bleibt letztlich nur noch die Frage, wie können wir die Zweifel überwinden und zur Gewissheit gelangen? Petrus macht es uns vor. 12 Menschen sitzen in einem schwankenden Boot. Menschlich gesehen machen die es ja richtig. Nur einer, nämlich Petrus, hat eine ganz gewaltige Erkenntnis. Er denkt sich, wir sitzen hier im Boot und haben tiefe Not. Jesus ist wohl da, aber er ist nicht bei uns im Boot. Er steht draußen. Und da hat er offensichtlich keine Not. Der sieht ganz lebendig aus auf dem Wasser. Ergo, ist es nicht vielleicht besser für mich, ich steige aus dem Boot aus und gehe dahin, wo Jesus ist. Denn da ist es scheinbar doch sicherer. Und ich denke, dass so innerlich bei ihm so die Gedanken weitergingen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber an Jesus sehe ich, dass es wohl doch funktioniert. Er kann offensichtlich etwas, was ich nicht kann, was Menschen nicht können. Und da will ich hin. Das ist die Entscheidung, die Petrus trifft. Ich will dahin, wo Jesus ist. Also Jesus, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen. Und Jesus sagt ihm, komm. Eigentlich ist es ja sogar ein Befehl. Petrus fordert Jesus ja auf, befiehl mir zu kommen. Vielleicht steckst du ja gerade im Sturm deines Lebens. Jesus sagt dir nicht nur, komm doch, wenn du gerade nichts Besseres vorhast, oder wenn du dann wirklich so seekrank bist, dass es nun wirklich nicht mehr anders geht. Nein, er befiehlt auch dir, komm jetzt. Und ich glaube, dass er es auch so bestimmt sagt zu uns. Komm jetzt in deiner Situation. Ich bin größer, sagt Jesus, als dein Lebenssturm. Komm! Häng deinen ganzen Wenn und Abers an den Haken und komm, tu's! Ich weiß nicht, ob uns das wirklich bewusst ist. Wir tun nicht den Willen Gottes, wenn wir immer nur menschlich Mögliches erwarten. Mal ganz hart ausgedrückt, wir stellen Jesu Autorität und Göttlichkeit damit in Frage. Und die Bibel nennt das Sünde. Eine Sünde, die sehr viele begehen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Kehr um und komm endlich zu Jesus. Und das bedeutet, du gehst aufs Wasser. Lass deine Vorstellungen, deine Erwartungslosigkeit, deinen Unglauben, deine Zweifel los, steig aus dem Boot deiner vermeintlichen Sicherheit mit beiden Füßen und geh auf Jesus zu. Es funktioniert. Und ich möchte uns einen ganz kleinen Videoclip nochmal zeigen, den wir am Freitag auch sehen durften. Ich finde, da kriege ich Gänsehaut. Das ist eigentlich die Situation. Dürfen wir das jetzt mal sehen?
Jetzt steig aus dem Boot aus. Du hast mich doch gehört. Das ist nicht witzig. Ich mache keine Witze. Du kannst das. Kann ich nicht. Nein, kannst du das nicht. Ich gehe unter. Nein, nein. Du stellst dir die Zukunft um mich vor, also eine Zukunft gibt es nicht. Ich habe dir versprochen, dich immer zu begleiten. Und ich bin da.
Du stellst dir eine Zukunft ohne mich vor, sagt Jesus. Hör auf damit. Stell dir deine Zukunft mit Jesus vor. Problematisch war es für die Jünger dann, wenn sie wieder zurückgeblickt haben. Wenn sie anstatt auf Jesus wieder auf die Wellen und die Situation schauen, und dann fing Petrus an, unterzugehen. Und das kann passieren. Auch wenn wir auf dem Wasser gehen. Aber das ist nicht schlimm. Denn wenn du auf dem Wasser stehst, dann ist Jesus da. dann bist du bei Jesus. Und dann ist Jesus direkt bei dir, im Gegensatz zu denen im Boot. Und er wird sofort steht hier, sofort, ohne Verzögerung. Der guckt nicht erstmal, gehst ein bisschen unter, geh ein bisschen mehr unter und zerrissst noch ein bisschen länger. Sondern er heißt dir, ergreift sofort deine Hand. Ohne Umschweife. Das tut er immer, wenn du aus dem Boot steigst und auf ihn zugehst. Jesus fragt Petrus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Darum geht es letztlich, wahrhaftig Gottes Sohn zu erkennen, der uns aus dem Sturm der Verlorenheit herauszieht, wenn wir zu ihm gehen. Der uns die Gewissheit schenkt, bei ihm auf dem Wasser ist es sicherer als an allen menschlichen Booten der Welt. Und in diese Gewissheit, die nimmt uns die Furcht vor jeder Seenot. Denn darin wird uns der lebendige Sohn Gottes, der, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, bei der Hand nehmen. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht an dem festzuhalten, was Jesus gesagt hat. Und der Unglaube bedeutet, den schmeißen wir weg. Wir gehen zu Jesus. Amen.
Ich lade ein, dass wir gemeinsam ein Lied singen.